Ja, ich möchte die Predigt auch nochmal mit Gebet beginnen, das kann aber aufgezeichnet werden. Jesus Christus, wir wollen bei dir auftanken. Du bist Weg, Wahrheit und Leben und bei dir finden wir eben auch Leben und Antworten für die Fragen, die an uns herangetragen werden. Jesus, du bist der, der Kraft gibt und so wollen wir dich bitten für all die, die auch gerade in Sorge sind wegen Corona oder die selber auch erkrankt sind oder vielleicht auch andere Krankheiten haben aus unserer Mitte. Wir wollen dich bitten, begegne du unseren Geschwistern, grüße sie, auch wenn sie heute nicht hier sein dürfen, können. Amen. Ja, ich hatte dieser Tage mit einem Christen außerhalb unserer Gemeinde eine erhitzte Diskussion. Und es ging mal wieder um das leidige Thema Corona. Und auch wenn ich diesen Christen grundsätzlich sehr schätze, fand ich dieses Gespräch, ehrlich gesagt, ganz schön anstrengend für mich. Das war nämlich sehr energisch, wie dieser Bruder dort das Thema mit dem Christsein in Verbindung gebracht hat. Und ich dachte, ey, Moment mal, in meiner Bibel steht jetzt von Corona so nichts, Seuchen ja. Okay, aber wenn man alles zu sehr eins zu eins überträgt, dann finde ich das auch ein bisschen stark übertrieben. Denn wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nicht einer, mit dem man richtig viel diskutieren kann. Es gibt ja welche, die haben da Spaß dran. Ja, so wer gewinnt und wer hat die besten Argumente? Ich persönlich, ich bin Harmoniemensch. Ich hasse Streit. Ja, ich hasse Streit. Ich sage immer, muss das denn sein? Ich suche lieber nach einem gemeinsamen Nenner und manche von uns kennen mich ja auch so. Ich versuche also eher, dass man eine friedliche Lösung findet, einen Kompromiss von mir aus, dass statt man immer noch mehr Öl ins Feuer gießt. Aber es gibt Menschen, die lieben es wirklich zu eskalieren, habe ich auch in der Familie so jemand, und das ist nicht immer einfach. Was habe ich getan? Nach dem Gespräch habe ich, wie ich das oft mache, Orientierung gesucht bei Gott. Ich habe gebetet, habe auch dann Bibel gelesen und ich fand dann im Römerbrief Kapitel 14 einen anderen Konflikt, wegen dem sich dann die Christen in Rom damals gestritten haben. Und damals, da ging es nicht um Corona oder so, Thema kann man ja aussuchen, sondern es ging um Götzenopferfleisch. Und da gab es in der Gemeinde verschiedene Gruppen. Da gab es die, die jüdisch geprägt waren und die haben gesagt, ey, Schweinefleisch, Teufelzeug, nein, das esse ich nicht, auf keinen Fall. Aber dann gab es die anderen in Rom, das ist ja eben eine heidnische Stadt, die hat jetzt mit koscherem Essen nichts zu tun. Die waren als Heiden damit aufgewachsen, dass man ordentliches Schweinesteak isst, am besten noch halb roh. So. Und für die war das ganz normal und dadurch gab es ein Problem in der Gemeinde. Für Paulus als Theologen war klar, dass die rituellen Speisevorschriften des Alten Testamentes, dass man die nicht mehr zwingend auf das Neue Testament, auf die Christen, eins zu eins übertragen kann. Da müsste man ja jede kleine Vorschrift aus dem Alten Testament genauso befolgen. Und dann hätte man auch keinen neuen Bund, sondern das wäre eigentlich nur der alte Bund Version 2.0. Und deswegen schreibt dann Paulus im Römerbrief, schreibt er in Vers 14, ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Dann schreibt er aber gleich weiter, nächsten Vers, wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, dann handelst du nicht mehr nach der Liebe. Die Liebe, die ist doch laut Jesus des Gesetzes Erfüllung. Das eigentliche Problem ist also nicht die fachlich, sachlich gesehen, der Streit, soll man das nur essen oder nicht, ist das gesünder oder nicht. Das eigentliche Problem ist der Streit gewesen, der jetzt in die junge Gemeinde reingekommen ist und dass dann die Gruppe A und die Gruppe B sich befeindet hat. Da war keine Liebe mehr. Da war ein liebloses Vorurteilen, du Schweinefleischesser, du Vegetarier, wie auch immer, ja, so. Ihr kennt das bei solchen Sachen, wenn es um Essen geht oder auch um andere Sachen. Wir müssen uns immer wieder sagen, Gott hat seine Gemeinde vielfältig gemacht. Wir sind unterschiedlich geprägt aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Familien. Die einen machen das so, die anderen machen das so. Und Gott liebt ja diese Unterschiedlichkeit. Und Gott liebt es, wenn wir trotz unserer Unterschiedlichkeit zueinander finden, wenn wir durch Jesus Christus als Kern zusammengehalten werden, dann liebt er das. Und Jesus hasst es, wenn wir dann anfangen, Grabenkämpfe gegen die zu machen, gegen die Menschen, für die Jesus Christus auch sein Blut gegeben hat, unsere Geschwister. Für Paulus ist diese Frage mit dem Götzenopferfleisch auch gar keine wichtige Frage, das ist eine Geschmackssache. Und in Deutschland, da nennen wir Dinge, wo man eigentlich nicht drüber streiten muss, ne? Ob ich nur eine Frau habe, die blond ist oder schwarz oder rothaarig, ist hier Geschmackssache. Ob ich Rotwein trinke oder Weißwein, gar kein Wein, ist Geschmackssache. Ob ich ein Auto fahre von Kia oder ein VW, ist Geschmackssache. Man kann da getrost unterschiedlicher Meinung sein. Es geht nicht um die Kernfundamente des Evangeliums. So eine Geschmackssache ist es nicht wert, dass Christen sich gegenseitig entzweien und verletzen. Und darum gilt bei Paulus die Parole in Vers 1 schon im Römerbrief, Kapitel 14. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Das geht nicht darum, dass es geht nicht um das Heil, es geht um Meinungen, um Geschmackssachen. Beziehungsweise dieser Grundsatz, der Klügere gibt nach in Vers 21, es ist besser, du isst dann kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dich dein Bruder stört. Wenn ich auf den anderen zugehe und die Sachen, wo ich persönlich von Gott her auch eine Freiheit habe, wenn ich diese Freiheit aber nicht ausreize, weil ich weiß, dass ich einen anderen damit störe und verletze, ja, dann liebe ich und ich versuche, auch ein Stück weit ist das ein Kreuztragen, ja, um Jesu Willen zu sagen, ich habe eigentlich die Freiheit, aber ich beschränke meine Freiheit, um den anderen zu lieben, ich gehe auf ihn zu. Für uns als Christen ist zu merken, es gibt auch im Christsein Meinungen, die Geschmackssache sind. Es gibt zum Beispiel Gemeinden, da dürfte ich nicht ohne Schlips und Anzug hier predigen. Und ich bin froh, dass ich hier, Hauptsache ich sehe ordentlich aus, ne, dass das nicht Pflicht ist für mich, weil man fühlt sich dann auch nicht ganz so frei. Um solche Sorte von Dingen haben sich Christen immer wieder gestritten. In der Geschichte, in der Kirchengeschichte 2000 Jahre lang gab es zum Beispiel in der frühen Kirche die Frage, lebe ich als Christ heilig? Was muss ich denn tun? Muss ich so sein wie ein Mönch, der sich aus der Welt zurückzieht? Oder soll ich genau rein in die Welt, um Salz und Licht zu sein? Welche Sicht von Abendmahl ist denn die richtige? Das ist die Frage zwischen katholisch und evangelisch gewesen. Ist in dem Kelch, der dort ausgeschenkt wird beim Abendmahl, ist da tatsächlich Jesu Blut, das echte Blut drin, was sich verwandelt hat, oder ist es nur symbolisch und Wein? Welche Taufe ist richtig? Als Kind getauft werden oder nur als Erwachsener oder nur dann noch in der charismatischen Szene im Heiligen Geist, also die Dreifachpackung, ja? Wie ist es? Welche Deutung der Endzeitaussagen in der Bibel ist die richtige? Da gibt es nicht nur Schema F. Gerade welche Rolle Israel spielt in der Endzeit, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und im Grunde jede dieser Theorien, habe ich im Studium so gelernt, hat ihre Berechtigung. Man weiß es einfach letztendlich nicht komplett. Es ist eine Nebensache. Wichtig ist, Jesus kommt wieder. Das ist wichtig. Wie sieht es mit der Rettung der Juden aus? Welche Rolle hat die Frau im Gottesdienst? Muss sie ein Kopftuch tragen oder nicht? Solche Fragen sind Streit gewesen. Und diese Sorte von Fragen, da haben sich die Gemüter immer wieder erhitzt, da haben sich ganze Gemeinden getrennt, ganze Kirchen. Und diese Fragen sind aber aus biblischer Sicht sekundär, die sind zweitrangig. Die haben aber auch was mit dem Menschen und der Geschichte, mit der Kultur zu tun, in der diese Fragen entstanden sind. Später werde ich auf einige christliche Fundamente eingehen, die man nicht beliebig auslegen kann. Wenn du das nicht glaubst, dann bist du im Grunde kein Christ oder musst wirklich mal gucken, warum du damit ein Problem hast. Aber für Paulus und Jesus Christus als Herrn der Gemeinde, wie gesagt, geht es darum, wie gehen wir denn mit unterschiedlichen Meinungen um? Ja, Hier geht es um unser Herz. Liebt denn unser Herz? Liebt mein Herz denn so wie Jesus? Jesus hat sich auch mit Leuten gestritten. Jesus hat auch Menschen zurechtgewiesen. Aber er hat es in Liebe gemacht und er hat versucht, selbst seine Gegner zu gewinnen. Denn alles, was die Liebe aus unserem christlichen Miteinander herausnimmt, wenn der Ton hart wird und sagt, du Böser und so, der und der ist schuld, dann ist das nicht von Gott. Das ist nicht die Art, wie wir Jesus Christus kennengelernt haben. Er ist gnädig mit uns gewesen, auch wenn wir auch noch nicht alles hingekriegt haben und nie hinkriegen werden. Wir werden immer auch Sünder bleiben, die er als Hirte zurückholen muss. Der Ton draußen bei den Menschen, die Gott nicht kennen, der Ton in der Politik, in den Medien, der ist doch schon rau genug. Da wird doch immer nach Fehlern bei den anderen gesucht. Das soll nicht in unserer Gemeinde einreißen oder in anderen Gemeinden. Hier ist doch die Liebe zu Hause, die von Gott in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Als Christen, da dürfen wir laut der Bibel nicht zulassen, dass unterschiedliche Meinungen, Geschmacksfragen unsere Liebe töten. Dann müssen wir lernen, miteinander zu reden. Und darum habe ich einen weiteren Text aus dem Neuen Testament mitgebracht. Und wer mitlesen möchte, der steht in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Dieser Text, der zeigt, wie man in Liebe unterschiedliche Standpunkte diskutieren kann und auch eine praktikable Lösung findet, die für alle dann halbwegs geht. Dazu möchte ich euch in die Apostelgeschichte 15 mitnehmen, in die Stadt Antiochia. Die Stadt Antiochia liegt am Nordostzipfel des Mittelmeers in der heutigen Türkei. Und Antiochia war damals im Römischen Reich so die viertwichtigste Stadt auf der ganzen Welt. Eine 500.000 Menschen hat damals dort gelebt und die Ruinen kann man heute noch sehen. Durch die Apostel ist dort in der Apostelgeschichte, nachdem Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, ist dort eine wichtige Gemeinde entstanden. Und das war eine Stadt, wo die Christen dann auch zuerst den Spitznamen bekamen, ihr seid Christianoi, ihr seid Christen, Jesus-Nachfolger. Auf der Rücktour von der ersten Missionsreise jedenfalls kamen Paulus und Barnabas dann nach Antiochia zurück in diese Stadt und sie haben dort, wo sie schon vorher gepredigt haben, weiter gepredigt, haben Predigten gehalten, Bibelstunden, sich um Menschen gekümmert, Wunder getan. Alles gut soweit. Und dann beginnt Kapitel 15, ersten zwei Verse. Und es kamen einige herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, dann könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Was ist da passiert? Da sind also ein paar selbsternannte Lehrer, theologische Lehrer, das waren ja Leidenprediger, die kamen jedenfalls aus Jerusalem zu dieser jungen Gemeinde und die haben Unruhe gestiftet und diese Gemeinde war ja noch neu. Und wenn etwas neu ist, dann ist man am Suchen und Fragen und wie ist man denn als Christ und was habe ich denn zu glauben als Christ? Und man ist dann anfällig, weil man noch keine gesicherte Meinung hat, weil man ja erst Überzeugungen gewinnen muss, miteinander diskutieren muss, Predigten hören muss, Bibel lesen muss. Und jedenfalls diese Männer, die dort kamen, die behaupteten, nur wenn du das und das tust, wenn ihr euch nach jüdischer Sitte beschneiden lasst, ja, ihr wisst schon, gilt ja auch nur für die Männer, nur dann könnt ihr selig werden. Nur dann kommst du in den Himmel, wenn du auf einmal etwas tust. Und das klang für diese Gemeindemitglieder, Antiochia ist ja ein Nordausläufer vom jüdischen Reich gewesen, das klang für die Gemeindemitglieder, die aus dieser strengen jüdischen Tradition stammten, da klang das richtig gut. Denn sie waren es ja gewohnt, dass Glaube mit Religion zu tun hat. Der Mensch tut etwas, um Gott zu erfreuen. Das ist Religion. Aber Paulus und Barnabas, die haben nicht Religion gepredigt. Wir als Christen glauben nicht an eine Religion, dass wir etwas tun müssen, das und das, damit wir gerettet werden, sondern Paulus und Barnabas, die haben eine Beziehung gepredigt. Sie haben gesagt, Gott hat euch so sehr lieb, dass er seinen Sohn in die Welt als Retter gesandt hat. Paulus zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das Gesetz, da musst du lauter Sachen tun und beachten, lauter Regeln befolgen. Aber wer an Jesus glaubt, das Glauben ist erstmal eine Sache, dass ich ein Geschenk annehme. Glauben bedeutet vom Wort her Vertrauen. Ich vertraue, dass Gott mir gnädig ist. Ich vertraue, dass Gott mich liebt, dass er mir Sünder gnädig ist. Und von daher war die Konsequenz Streit und heftige Auseinandersetzung. Richtig drastisch wird das hier von Lukas in Apostelgeschichte beschrieben. Paulus, er war ein Gelehrter, er war ein gelernter Pharisäer und der wird in der Diskussion bestimmt richtig warm gelaufen sein. Also der konnte diskutieren, der hat das gelernt, seit er ein junger Mensch war. Der wird bestimmt auch ausgeteilt haben. Aber warum? In diesem Streit ging es nicht mehr um eine reine Geschmackssache. Es ging auf einmal um den Kern des Evangeliums. Wie werde ich denn gerettet? Welche Spielregeln hat Gott denn vorgesehen? Ist Christus allein genug, wie Luther es gesagt hat, solus Christus? Oder muss unbedingt noch eine jüdische Beschneidung, eine Formsache dazu? In so einem Klima von Streit, wo man sich die Köpfe einschlägt wegen einer theologischen Diskussion, wo es um Macht geht, wer hat denn das Sagen, wer hat die Autorität in der Gemeinde? Da kann eine Gemeinde nicht wachsen. Das geht nicht. Da kann eine Gemeinde auch keine Liebe an die Welt ausstrahlen. Das ist alles dann nur schlimm. Und deswegen musste eine Klärung her. Und das ist das, was wir auch lernen können. Wenn wir unterschiedliche Meinungen haben bei Geschmackssachen, dann müssen wir lernen, das stehen zu lassen beim anderen und auch damit leben zu können. Bei fundamentalen Sachen müssen wir lernen, darum zu streiten und eine Lösung zu finden. Ich habe kleine Kinder, oder jetzt sind sie schon groß, aber als die klein waren, die haben sich gern gestritten, machen sie jetzt auch noch. Und kleine Kinder, die streiten sich auch oft wegen einer Nichtigkeit. Dann sagt, ey, das ist gar nicht wert, dass ihr hier überhaupt hier, dann kriegt ihr beide ein bisschen mehr Pommes. Das ist doch egal, dann müssen wir doch nicht abzählen, wer mehr Pommes hat oder weniger. Wichtig ist, bei so einem Streit, so einem kindischen Streit, da braucht es ein Machtwort von einer Autoritätsperson. In dem Fall bei meinen Kindern war ich das als Papa. Wenn ein normales Gericht keine Lösung findet in einem Rechtsstreit, dann geht es bis zur höchsten Instanz. Und für die Christen in Antiochia damals, da war die höchste Autorität unter Gott, das waren die 12 Apostel in Jerusalem, denn die waren ja mit Jesus dabei, die haben seine Worte gehört, die haben gebetet, die waren Vorbilder und haben auch von Gott her die Macht bekommen, auch zu heilen und diese Dinge zu tun. Da war also klar, die sind mit Gott im Bunde, die müssen wir fragen. Die kamen auch alle aus dem Judentum, die 12 Apostel, und die haben deswegen auch bei dieser Frage lange diskutiert und waren sich erstmal auch nicht ganz sicher, denn das war noch ganz brandneu, dass auch die Nichtjuden jetzt zu Gottes Familie dazukommen dürfen. Und in dieser Diskussion, ich will jetzt nicht alles vorlesen, könnt ihr zu Hause machen, Apostelgeschichte 15, da werden aber zwei Redner explizit genannt. Und da haben wir auf der einen Seite Petrus. Und der erinnert die Apostel daran, dass Gott selber ihn doch ein paar Monate vorher selbst zu den Heiden gebracht hat. Er selber hatte Vorbehalte, er selber dachte, der Glaube, der ist nur für die Juden da. Und dann kam dieses Tuch vom Himmel, diese Vision, dann klopft an der Tür ein Heide und will sich bekehren. Und dann bekommt dieser Heide noch Gottes Geist und Petrus merkt, oh, der ist genauso von Gott geliebt wie ich. Folglich rekrutiert Gott seine Leute nicht mehr allein aus dem Judentum. Gott möchte die ganze Welt retten aus allen Völkern und Nationen. Und dann haben wir den zweiten Redner, Jakobus, den Bruder von Jesus, den leiblichen, und der gibt zu bedenken, dass in dem Landstrich von Antiochia, weil das so dicht an dem Judentum, an Jerusalem und so dran ist, dass da eben viele Juden leben. Und das ist ja ein Konflikt, dass die neuen Christen jetzt überhaupt sich so radikal abgekehrt haben von den ganzen jüdischen Sitten und Gebräuchen. Und da sind Konflikte vorprogrammiert, das liest man in den Kapiteln vorher auch, dass immer wieder die Juden dann gegen die Christen vorgegangen sind. Paulus hat das ja früher selber auch gemacht. Und deswegen macht Jakobus jetzt hier den Vorschlag, dass diese jungen Christen ein paar sinnvolle Regeln bekommen, die auch die Konflikte zu ihrem jüdischen Umfeld minimieren. Also wieder das Motto, der Klügere gibt nach. Paulus sagt, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Der Klügere gibt nach. Jakobus sagt, die Christen, die sollen sich einfach erstmal reinhalten, denn Reinheit ist für die Juden ganz, ganz wichtig. Sie sollen heidnische Tempel meiden, schon allein, weil es in den Tempeln damals nicht nur andere Götter gab, die man angebetet hat, sondern auch viel Prostitution. Sie sollen sich auf sexuellem Gebiet reinhalten, im Römischen Reich, da ging es hoch her, ja, das ist schlimmer als das Internet. Und drittens sollten diese jungen Christen, sollten sich daran orientieren, sie sollten keine Kadaver essen, also ein Tier, was einfach tot umkippt, oder Blut, weil das für die Juden auch absolut gar nicht geht und ist auch nicht gesund. Die Irrlehrer, die hatten eigentlich ja gefordert, dass man sich beschneiden muss, um gerettet zu werden. Aber bei dieser Diskussion kommt dieses Argument gar nicht mehr rein, weil ganz, ganz klar ist, Jesus stellt keine solchen Bedingungen an seine Nachfolger. Stattdessen wird das aber die Unsicherheit, die in der Gemeinde war, da wird eine Lösung gefunden. Es gibt Regeln, die grundsätzlich einfach gut und sinnvoll sind. Das Apostelkonzil hat Spielregeln festgelegt für die körperliche und geistige Gesundheit der Christen, und die haben das machen können, und von daher ging auch der Stress mit dem jüdischen Umfeld, dann wurde der weniger. Diese Sache wurde geklärt und in dieser Antiochia-Gemeinde herrschte für längere Zeit Frieden. In Vers 1, da steht dann, nee, Vers 1 ist es gar nicht hier, Vers 31, da steht in der Apostelgeschichte, als sie den Brief lasen, da wurde ein Brief geschrieben nach Antiochia und dann übergeben, als sie den Brief lasen, da wurden sie über den Zuspruch froh. Die da oben, die haben was geklärt, die da oben sagen, so und so wollen wir das haben, so machen wir das jetzt. Sie konnten ihre Freiheit behalten und sie konnten minimal eben auf solche Vorschriften ein bisschen achten, die aber auch grundsätzlich gut sind und auch vom Christsein her sinnvoll sind. Aus dieser Geschichte können wir einiges lernen. Bei Geschmacksfragen, da müssen wir also lernen, in Liebe und Respekt miteinander zu sprechen. In unserer Gemeinde sind einige Mitglieder, die sind hier in der Landeskirche aufgewachsen. Ich komme aus einer Freikirche. Und für mich ist es auch so ein Kennenlernen auch von eurem Glauben, wo ich dann sage, oh, ne, wir sind Geschwister in Jesus, wir kommen aus unterschiedlichen Traditionen, aber wir haben einen Herrn, um den wir uns versammeln, wir können miteinander beten, wir sind vollwertige Geschwister vor Gott, und das finde ich total schön, dass Gott also auch meinen Horizont dadurch weitet, weil ich in den Jahren vorher doch viel stärker mit Freikirchen zu tun hatte. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen, aber ich fange da gar nicht an zu diskutieren. Wichtig ist doch unser Herr Jesus Christus. Bei Geschmacksfragen, da sollen wir Rücksicht nehmen auf das Gewissen der andere. Und wenn ich merke, das eine oder andere missfällt hier Leuten oder sie kommen nicht in Gottesdienst, dann versuche ich zumindest auf meine Art darauf einzugehen und die Sachen, die mich betreffen, so zu ändern, dass der Mensch sich hier noch mehr zu Hause fühlt, wenn es um solche eben Geschmackssachen geht. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Und manche, die haben vielleicht noch nicht die Freiheit in Jesus, die ein anderer hat, die brauchen dann eben länger, die lesen vielleicht nicht so viel Bibel, um sich einen Standpunkt zu erarbeiten. Aber auf jeden Fall sollte niemand bei uns in der Gemeinde einen anderen Mitchristen, den Jesus doch erlöst hat, verurteilen. Wegen irgend so einer Nebensächlichkeit, wegen einem Standpunkt, über den man ja nicht unbedingt streiten muss. Wir sind und wir bleiben Lernende. Und Paulus sagt es doch selber, unser Wissen und Erkenntnis, das ist Stückwerk. Na, wir sollten nicht zu sehr und zu selbstsicher auf das pochen, was wir schon begriffen haben, weil es gibt immer noch Dinge, die wir lernen müssen. Vielmehr können wir voneinander lernen und wir können zum Beispiel im Hauskreis, in der Bibelstunde unterschiedliche, verschiedene Sichtweisen ja doch ja, beleuchten und ansprechen. Der Text sagt uns dann aber auch, dass man eben die Fundamente des Glaubens, da geht es um die Rettung, um das Heil, wie Gott ist, dass man das auch verteidigen muss. Weil wenn jeder hier dann glaubt, wie er will, dann haben wir nicht mehr eine gemeinsame Grundlage. Wenn jemand in meiner Gemeinde zum Beispiel lehren würde, dass wir alle keine Sünder sind, obwohl das explizit in der Bibel steht, würde ich sagen, okay, da trennt uns was, das müssen wir mal diskutieren. Da hat einer nicht aufgepasst. Oder wenn jemand sagen würde, dass wir nicht die Erlösung durch Jesus Christus brauchen, dass wir auch einfach so in den Himmel kommen, da würde ich als Pastor einschreiten müssen. Denn das wäre etwas, was es in 2000 Jahren Christentum jedenfalls nicht als Lehrmeinung gegeben hat, jedenfalls nicht als christlich fundamentierte. Wenn jemand denkt, dass wir die Bibel, Gottes Wort, wenn wir die Bibel gar nicht mehr brauchen, wir können doch auch so Christ sein. Wir müssen uns doch da nicht daran halten, was da steht, was Jesus gesagt hat zu unserem Glaubensleben, zur Nachfolge, zum Kreuz auf sich nehmen, zum Beten, zum Vergeben, zur Eheführung und so weiter. Wenn wir immer sagen, ey, interessiert mich nicht, dann sind wir zur Beliebigkeit verdammt, wir haben nicht eine gemeinsame Grundlage und dann müssen wir unbedingt dann schauen, dass dieses Fundament wieder sicherer wird. Wenn wir die Berichte über Jesus als unhistorisch abtun, und ich sage jetzt nicht, aber in großen Kirchen gibt es viele, die diese Meinung vertreten, leider, weil sie sich ein Wunder nicht denken können. Wenn wir also so die Berichte über Jesus als unhistorisch abtun, ja, dann ist er ja gar nicht leiblich auferstanden. Ja, worauf hoffe ich dann? Was habe ich denn gestern bei Gertrud gesagt? Dann haben wir gar keine Hoffnung, wenn Jesus nicht den Anfang gemacht hat. Es muss stimmen und es ist auch wissenschaftlich gut vertretbar und argumentierbar. Dann sind wir laut Paulus die Elendsten unter allen Menschen, wenn wir uns die eigenen Grundlagen wegnehmen. Das darf nicht sein. Aus diesem Grund bin ich froh, dass wir die Bibel als glaubwürdiges Dokument und als Offenbarung Gottes haben. Manches ist nicht auf den ersten Blick zu verstehen, da muss man tiefer buddeln, um die Zeit auch zu verstehen und die Welt, in der es geschrieben wurde. Aber dafür habt ihr ja einen Pastor und dafür gibt es Bibelkommentare und so weiter und dann finden wir da auch Lösungen. Die Deutung der Bibel lässt in manchen Bereichen in Nebensächlichkeiten Spielräume. Wie beten wir denn zum Beispiel? Machen wir die Augen zu, machen wir die Augen auf, Hände falten, Hände hoch, auf die Knie gehen, im T-Shirt oder im Anzug. Da steht nicht viel darüber. Wichtig ist Gott doch, dass wir beten, dass wir Kontakt zu ihm aufnehmen, dass wir gemeinsam auch beten als Gemeinde, dass wir den Kontakt zum Vater im Himmel pflegen, privat und auch als Gemeinde. In den Hauptaussagen, da ist die Bibel sehr klar und sie ist deutlich zu verstehen. Und so wie die Autorität der Apostel den Konflikt in der Apostelgeschichte kannte, so gab es dann später andere Konzilien, auch gerade im 4. Jahrhundert, und die hatten damals einen wichtigen Zweck in der Gesellschaft. Denn es gab verschiedene Sorten Christen damals im ganzen bekannten Römischen Reich und die haben immer wieder Irrlehren gehabt. Immer wieder hat einer eine Idee gehabt, wie, was Jesus noch alles angestellt haben soll. Ja? Und man musste jetzt ganz klar sagen, was ist passiert, was haben wir erlebt, ne, was haben die Augenzeugen berichtet, das müssen wir festhalten und alles andere gehört nicht in die Bibel rein. Es gab noch mehr Bücher als die 66, die es jetzt in der Bibel gibt. Da musste festgelegt werden, welche Heldengeschichten, die eher zu so einem Marvel-Film gehören, welche Heldengeschichten gehören da nicht rein, weil es einfach nicht so Autorität hat. Und darum gab es dann als Endprodukt das apostolische Glaubensbekenntnis. Und das ist in seiner Klarheit und Einfachheit, ist das auch so ein Fundament für unseren Glauben, ein gemeinsamer Nenner, auf den wir uns einigen können. 1700 Jahre lang haben sich Christen verschiedenster Kirchen auf dieses Fundament, auf diese Eckdaten berufen. Die sind absichtlich nicht zu detailliert, weil dann fängt der Streit wieder an. Sondern es geht um die Grundsätzlichkeit, was glaubt ein Christ. Und da kann auch die Mode und der Zeitgeist unserer Tage nicht wirklich viel dran rütteln. Ich habe dieses Glaubensbekenntnis mitgebracht. Silvio, du kannst es mal an die Wand werfen. Das ist im Grunde kein Gebet, sondern eine Aussage, das glaube ich, dazu stehe ich, das ist Grundlage, ein Fundament für mein Christsein. Wenn du ein Problem hast mit einer dieser Aussagen, dann verteufle ich dich nicht, ich mache keinen fertig. Aber dann ist da vielleicht auch so eine Sache, dass du dort noch keine Meinung gefunden hast dazu, dann sollte ich dazu mal eine Predigt halten. Warum nicht? Aber ansonsten lade ich jetzt ein, dass wir am Ende dieser Predigt dieses Glaubensbekenntnis zusammen sprechen. Ich komme aus einer Tradition, wo das nicht jeden Sonntag im Gottesdienst war. Von daher finde ich es immer wieder gut, dass da schon Geschwister von uns sich vor 1700 Jahren zusammengesetzt haben, darum gerungen haben, was gehört dazu und dass wir das heute haben. Und wenn irgendwer da draußen, ein Nachbar, ein Freund, jemand auf dem Friedhof, den du auf den Ewigkeitssonntag heute triffst, wenn du da wen triffst und der fragt dich, was glaubst du? Da steht's. Das kann man auch auf dem Handy haben, ausdrucken. Es steht in unserem Gemeindeliederbuch drin. Das ist schon mal eine Sache, die man gut formulieren kann. So, ich bitte euch dazu aufzustehen. Und wenn ihr zu Hause, die ihr diese Predigt hört, guckt auch apostolisches Glaubensbekenntnis bei Google und dann zack, habt das, könnt das auch mitmachen.